Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird der Lockdown in Deutschland verlängert. Bund und Länder haben sich heute darauf verständigt, Geschäfte, Gastronomie sowie Kultur- und Sporteinrichtungen bis Ende Januar geschlossen zu halten.
Hallo und herzlich willkommen zu der besten Folge von Stoff und Schnaps.
Euer Lieblingspodcast rund um Psychologie, Sportwissenschaft und Gesundheit.
Mein Name ist Feline.
Und ich bin Johannes.
Die heutige Folge dreht sich rund um das Thema Coping in Zeiten von Corona. Der Einspieler, den ihr eben gehört habt, ist schon mal sehr bezeichnend dafür, in was für einer Situation wir uns aktuell befinden. Es gibt neben Corona eigentlich keine anderen Themen, die unser Leben gerade so bestimmen.
Ich bin ganz ehrlich, was Coping genau ist, weiß ich noch gar nicht so lange. Ich hatte den Begriff schon häufig gehört, konnte ihn aber nur teilweise einordnen. Falls ihr noch nicht wisst, was Coping ist, keine Sorge, in dieser Folge wird es sich klären. Heute wird es viel um das genannte Coping gehen, aber damit einhergehend auch um Stress, vor allem in Verbindung mit Corona. Aber bevor wir einen Deep Dive in das Thema machen, würde ich erst einmal die Frage in den Raum werfen, wie es dir bzw. uns eigentlich geht. Ich meine, die Situation ist ja schon sehr besonders.
Ja, also für mich ist, um ehrlich zu sein, das Nervigste diese Antriebslosigkeit. So völlig isoliert vom Studienleben fällt es mir einfach mega schwer, mich aufzuraffen, an Uni zu setzen, geschweige denn, etwas nachzuarbeiten. Dazu zählt nicht nur die fehlende Lust, es ist einfach ohne Lerngruppen auch so viel schwieriger, die Inhalte zu verstehen. Der Vibe der Uni fehlt einfach komplett. Ich habe die Uni noch nie von innen gesehen. Meine KommilitonInnen kenne ich als Kachelbildchen von Zoom. Geh studieren, haben sie gesagt. Das wird die beste Zeit deines Lebens, haben sie gesagt. Man soll so viele Leute kennenlernen. Ja, genau. Was mich am Sportstudium eigentlich so gereizt hat, ist die Kombi aus Theorie und Praxis. Aber welche Praxis? Naja, immerhin keine stinkenden Umkleidekabinen, ne?
Ja. Die vermisse ich auch nicht.
Aber mal ernsthaft. Corona hat mir gezeigt, wie wichtig auch die kleinsten Berührungen sein können. Zum Beispiel die simple Umarmung zur Begrüßung. Ich merke total, wie viel einem diese vermeintlichen Kleinigkeiten eigentlich fehlen können.
Oh ja, das verstehe ich so sehr. Also ich habe zum Beispiel einfach das Gefühl, Zeit zu verschwenden. Mir fällt es schwer, noch den Sinn hinter dem, was ich tue oder auch gerade nicht tue, zu sehen. Ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich einfach auf alles scheißen will, mich mit Leuten treffen will und einfach mal wieder leben will. Ja, aber dauernd schwingt dieser Gedanke mit, andere zu gefährden, die Regeln zu missachten und verantwortungslos zu handeln. Und ich meine, das will man ja auch nicht. Ich frage mich einfach, warum in den ersten Monaten der Pandemie, in denen die Uni komplett ausgefallen ist, nicht hartnäckiger an Lösungsideen und an der digitalen Lehre gefeilt wurde. Daran merkt man einfach sehr krass, dass niemand auf so eine Krise vorbereitet war.
Ja.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Stimmung insgesamt in letzter Zeit eher ernüchternd war. Einigen von euch geht es sicherlich ähnlich. Das Studium normal durchzuführen ist aktuell auf jeden Fall nicht wirklich möglich und vielen Studierenden geht es damit nicht gut.
Ja, es ist echt hart. Also dazu habe ich auch eine Studie gefunden. Und zwar die Universität Hildesheim hat Ende letzten Jahres genau diese Studie eben veröffentlicht, in der über 3000 Studierende befragt wurden. Diese hat sich genau mit dem Thema befasst. Und in meinen Augen sind die Ergebnisse schon fast besorgniserregend. Ich zitiere, es zeigt sich, dass 21,6% der befragten Studierenden große Sorgen haben, das Studium unter den gegenwärtigen Bedingungen zu schaffen. 47,5% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass sie darüber nachdenken, ihr Studium freiwillig zu verlängern und 36,3% geben an, über Alternativen zu einem Studium nachgedacht zu haben. Bedeutet im Klartext, jeder fünfte Studierende hat Angst davor, sein Studium überhaupt zu schaffen. In meinen Augen deutlich zu viel. Woran hat es gelegen?
Ja, am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? Ich habe tatsächlich auch eine sehr passende Studie vom UKE in Hamburg gefunden, die sich mit der Lebensqualität und der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie in Deutschland befasst hat. Die Studie wurde gerade erst im März dieses Jahr veröffentlicht und die Daten wurden in zwei Wellen erhoben. Eine war relativ am Anfang der Pandemie und die zweite war um den Jahreswechsel herum. Wenig überraschend haben sich in beiden Zeiträumen mehr als zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen von der Covid-19-Pandemie belastet gefühlt. In der zweiten Welle waren es sogar ein wenig mehr. Und die Prävalenz von psychischen Problemen stabilisierte sich über beide Wellen hinweg von jedem fünften Kind zu jedem dritten Kind. Wie gehst du denn gerade mit dem Stress um?
Ja, Essen? Ja.
Stoff und Schnaps?
Natürlich, Stoff und Schnaps, was sonst? Ja, noch mehr essen, Sport machen, ab und zu mal weinen.
Ja, weinen, auf jeden Fall.
Noch mehr weinen. Ja, keine Ahnung, eigentlich halt sonst so mit FreundInnen treffen oder halt darüber reden, dass man nicht so allein mit seinen ganzen Problemen ist und irgendwie so einen Austausch halt hat, ne?
Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass im ersten Lockdown mir das sehr gefehlt hat, mich mit meinen Freunden auszutauschen, ja, und einfach mal meinen Frust über die Situation rauszulassen. Ja. Also da haben wir ja schon einiges zusammenbekommen. Und das sind alles Coping-Mechanismen und diese sind im Prinzip erstmal Strategien und Verhaltensweisen zur Bewältigung von Stress. Dazu gibt es in der Wissenschaft einige Modelle und ein Modell davon ist die sogenannte kognitiv-transaktionale Stresstheorie nach Lazarus. Lazarus geht davon aus, dass immer wenn ein Stress auf uns einwirkt, ein persönlicher Wahrnehmungsfilter diesen aufnimmt. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wir befinden uns plötzlich in einer Pandemie und sind gezwungen, uns selbst zu isolieren.
Boah, nee, Mann, da hätte ich ehrlich gar keinen Bock drauf.
Ja, glaub mir, da hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf. Also, im Beispiel wäre die soziale Isolation der Stressor, dem wir ausgesetzt sind, und zunächst bewertet die Person den Stressor entweder als positiv, gefährlich oder irrelevant. Positiv wäre voll cool, dass ich endlich mal wieder Zeit für mich alleine habe, um Stoff und Schnaps zu durchzuhören. Irrelevant wäre, dass sich eigentlich nichts für mich verändert hat. Und bei der Bewertung gefährlich wird es erst interessant. Gehen wir davon aus, dass wir den Stressor als gefährlich ansehen. Dann würden wir als nächstes unsere verfügbaren Ressourcen analysieren. Mangelt es uns an Ressourcen, haben wir Stress. In unserem Szenario?
Wir haben Angst, einsam zu sein.
Zum Beispiel. Falls ihr euch mehr für das Thema Stress interessiert, hört euch die Stoff- und Schnaps-Folge Stressphysiologie an.
Oh ja, die ist ehrlich richtig gut. Und lass mich raten, hier kommt das Coping ins Spiel.
Richtig. An dieser Stelle kommt das Coping ins Spiel. Also sozusagen die Stressbewältigung. Lazarus sagt, es gibt verschiedene Arten von Coping. Einmal das problemorientierte Coping, das emotionsorientierte Coping und das bewertungsorientierte Coping. Problemorientiertes Coping ist basically die Situation an sich zu ändern. Das wäre zum Beispiel, sich mit FreundInnen auf Abstand zu treffen oder auf Zoom, um der Einsamkeit einfach direkt entgegenzuwirken.
Na, schlau.
Ja. Bewegungsorientiertes Coping, wie der Name auch schon sagt, arbeitet mit einer Veränderung der Bewertung der Situation. Also wir versuchen, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Statt zu denken, es ist voll doof, dass diese Folge Stoff und Schnaps schon bald vorbei ist, denkt man einfach, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge Stoff und Schnaps in 2 Wochen.
Also eigentlich einfach die Dinge versuchen, positiv zu sehen.
Ja, genau. Und als letztes haben wir noch das emotionsorientierte Coping. Das wäre, den Bezug zur Situation zu verändern. Also eigentlich zu versuchen, die emotionale Erregung, die erzeugt wurde, abzubauen.
Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht ganz so gut vorstellen. Hast du da irgendwie ein Beispiel für?
Ja, lass mich kurz überlegen. Also ein ganz plumpes Beispiel wäre zum Beispiel Drogenkonsum. Aber auch Meditation oder Humor könnte man hier nennen. Also eigentlich alles, was dazu führt, dass sich deine Emotionslage verändert.
Also jetzt mal im Ernst, Drogenkonsum. Also du willst mir doch nicht erzählen, dass ich meine Probleme bewältige, indem ich einen Joint rauche.
Ja, also nachhaltig ist es auf jeden Fall nicht. Aber für den Moment verbessert es deine Stimmung. Problem dabei ist nur, dass der Stress wieder auf einen zurückfällt und man sich potenziell ein neues Problem anschafft.
Ja gut, das mag wohl sein. Da fragt man sich zu Recht, aber ist das dann trotzdem Coping?
Ja, tatsächlich ist es das. Es ist nur eben kein effektives Coping.
Ja gut.
Aber damit hast du dich ja ein bisschen mehr beschäftigt, oder?
Ganz genau. In der Wissenschaft spricht man hier vom sogenannten maladaptiven Coping. Darunter fallen zum Beispiel Substanzmissbrauch, den du ja eben genannt hast, Selbstbeschuldigung oder Selbstablenkung. Jeder Mechanismus, der die eigentliche Stressbewältigung behindert, lässt sich in diese Schublade einordnen.
Okay, und wie nennt man die Mechanismen, die mir helfen, meinen Stress zu bewältigen?
Das sind dann die adaptiven Coping-Mechanismen. Von denen gibt es eine ganze Reihe. Zum Beispiel Akzeptanz, das positive Reframing, Humor oder Planung.
Okay, Planung im Sinne von, ich überlege mir, wie ich mein Problem lösen kann und stelle einen Handlungsplan auf?
Ja, genau.
Und das positive Reframing?
Das bedeutet einfach erklärt, der Situation einen neuen, gedanklichen, positiven Kontext zu geben.
Cool. Da haben wir ja schon eine ganze Menge an Grundwissen über Coping gesammelt.
Ja. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, was sich in Corona denn großartig verändert hat.
Also ich würde sagen, die größte Veränderung ist eben die soziale Isolation und für uns die Einschränkung in der Uni oder für andere, die in der Schule oder auf der Arbeit.
Ja, also einige Gruppen sind ja echt besonders betroffen von der Pandemie. Also da sind natürlich wir als Studierende und die SchülerInnen, aber neben uns sind an allererster Stelle eigentlich die Risikogruppen zu nennen, die zusätzlich zur Isolation auch noch mit der Angst vor einer Erkrankung mit schwerem Verlauf zu kämpfen haben. Aber auch für Familien mit jüngeren Kindern zum Beispiel, die direkt mit mehreren Herausforderungen konfrontiert werden, ist es, glaube ich, echt nicht leicht.
Oh ja, ich glaube, es ist echt richtig schwierig, jüngeren Kindern zu erklären, warum sie jetzt nicht in den Kindergarten dürfen oder sich eben mit ihren Freundinnen zum Spielen treffen können.
Ja, und die Eltern müssen gleichzeitig Kinderbetreuung gegebenenfalls mit Homeschooling und eigener Arbeit unter einen Hut bringen. Das muss echt mega stressig sein.
Oh ja. Und dann sind es auch noch Menschen in Berufen, deren Branchen stark unter der Pandemie leiden, wie zum Beispiel die Gastronomie oder eben KünstlerInnen. Deren Existenzgrundlage ist einfach von einem auf den anderen Tag verschwunden. Stichwort Kurzarbeit.
Ja, aber gibt es nicht eigentlich auch irgendjemanden, der nicht verliert?
Ja, es gibt auf jeden Fall Gewinne, aber über die möchten wir eigentlich hier nicht sprechen.
Ja, okay, ja, gut. Lassen wir das. Also, die Pandemie liefert genug Notwendigkeit für Coping. Die Studie, die du vorhin vorgestellt hast, spricht ja schon Bände. Wir sind einfach mehr Stress ausgesetzt und die Situation ist neu für uns alle. Aber hat sich damit auch unsere Stressbewältigung verändert?
Ja, leider befinden wir uns ja einfach in einer Situation, über die wir selbst überhaupt keine Kontrolle haben. Wir können den Zustand der Pandemie halt nicht ändern.
Ja, gut.
Wir können das Problem nicht richtig greifen und ein Ende ist irgendwie auch nicht absehbar. Das macht uns einfach zu schaffen. Hier fällt ein Großteil des problemorientierten Copings raus. Wir können somit nur unseren Umgang mit der Situation verändern und sonst eigentlich nichts.
Ja gut, aber es ist halt auch einfach ein Teufelskreis. Wir sind unzufrieden, weil wir unsere Liebsten nicht sehen können. Wir können uns nur eingeschränkt über unsere Probleme austauschen, wodurch unser Stress eigentlich nur noch mehr wird. Dadurch kommt es zu Kontaktverlust, zu FreundInnen und wir wissen nicht, wie es ihnen geht, geschweige denn wissen sie, wie es uns geht. Die Hemmschwelle zu Kontaktaufbau wird immer höher und wir fühlen uns einsam und Dinge, die uns widerstandsfähig machen, sind an vielen Stellen nicht mehr da.
Und zusätzlich dazu sind super viele Menschen in der Situation, dass sie in festen Lebensgemeinschaften wohnen, wo man sich einfach sehr, sehr schlecht aus dem Weg gehen kann. Da fehlt einfach der Raum zum Ausweichen. Und das ist zum Beispiel in den Familien so.
An der Stelle wäre es doch mal interessant zu wissen, wie die Menschen denn so mit ihrem Stress in Corona umgegangen sind und welche Coping-Strategien verfolgt wurden. Da hast du doch irgendwie eine Studie drüber gelesen, oder nicht?
Ja, richtig. Diese Studie wurde Anfang des Jahres von drei Geschwistern mit dem Familiennamen Kar veröffentlicht, also K-A-R. In dieser haben sie eine Online-Umfrage durchgeführt, in der unter anderem Coping-Strategien erfragt wurden. Teilgenommen haben 733 Personen aus 20 Ländern und der Erhebungszeitraum waren 10 Tage zwischen dem Monatswechsel März und April im Jahre 2020, also noch relativ zu Beginn der Pandemie. Ergebnis war, dass fast 70% der Befragten auf das Beste gehofft haben. Eine weitere häufig angegebene Strategie ist einfach das Beschäftigtbleiben. Dies haben etwa die Hälfte der Leute angegeben. Ein Drittel der Personen bewältigten ihren Stress über ihren religiösen Glauben, über das Teilen ihrer Gefühle, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, und mit anderen reden. Interessanterweise ergab sich ein Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit und Depression und dem Ausweichen von Nachdenken über die aktuelle Situation, Schwierigkeiten im Coping oder schlichtweg der Unwissenheit der Existenz von Coping-Mechanismen.
Das bestätigt auf jeden Fall erneut die Wichtigkeit von adaptivem Coping. Leider ist es ja auch noch so, dass die eigene Lieblings-Coping-Strategie vielleicht gar nicht mehr so richtig möglich ist. Wenn man als Ausgleich zum Beispiel gerne ins Fitnessstudio geht oder seine Probleme eigentlich immer in persönlichen Gesprächen mit FreundInnen bearbeitet hat, weiß man jetzt vielleicht gar nicht mehr, wohin man eigentlich damit soll. Die Studienlage trifft eine ganz klare Aussage. Je länger die Pandemie andauert, desto mehr Menschen geht es schlecht.
Wir müssen also auf jeden Fall nochmal ganz dringend darüber sprechen, was denn getan werden kann, damit es einem besser geht.
Ganz genau. Und zwar kann man da ganz schön viel tun. Es gibt Coping-Strategien, die sich in unserer Situation mehr anbieten als andere. Wir haben vorhin über die adaptiven Coping-Mechanismen gesprochen und davon kann man auch ganz viele aktuell umsetzen. An dieser Stelle würde ich direkt einmal wieder Werbung für die letzte Folge dieses Podcasts machen. Digitale MBSR-Interventions. Dort sprechen unsere KommilitonInnen über Apps, die anhand von Achtsamkeits- und Meditationsübungen zu einer besseren Stressbewältigung verhelfen können.
Okay, ich hab's verstanden. Stoff und Schnaps hören hilft eigentlich immer.
Ja, sowieso.
Ja, aber nein, wirklich. Es gibt wissenschaftliche Evidenz über die Wirksamkeit solcher Interventionen und sie können wirklich mehr für unsere psychische Gesundheit bewirken, als man vielleicht denkt.
Psychische Gesundheit ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen aktuell, uns möglichst nicht mit Covid-19 anzustecken. Das ist auch richtig und wichtig, allerdings dürfen wir hierbei nicht unsere psychische Gesundheit vernachlässigen. Am Ende wisst ihr am besten, was euch hilft und was nicht. Trotzdem versuchen wir euch einmal ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben.
Ja, wie ihr am Anfang dieser Folge schon gehört habt, ist Corona eigentlich überall in den Medien. Wir werden permanent mit Informationen beschossen, die uns nicht glücklich machen. Versteht mich nicht falsch, es ist ziemlich wichtig, sich zu informieren und auf dem Stand zu bleiben. Es macht jedoch auch Sinn, diesen Konsum bewusst zu gestalten. Also gönn dir und deinem Kopf auch mal eine Pause. Plan zum Beispiel einfach Zeiten ein, in denen du dich einmal täglich auf den neuesten Stand bringst. Und im Rest der Zeit lässt du einfach dein Handy beiseite liegen.
Ja, es ist generell sehr sinnvoll, eine feste Routine einzuhalten. Was sich für viele am Anfang der Pandemie noch wie eine Entschleunigung oder Urlaub angefühlt hat, ist inzwischen zur Belastung geworden. Ich kenne es ja von mir selbst. Also wenn ich weiß, dass ich morgens nicht aufstehen muss, dann mache ich es häufig halt auch einfach nicht. Feste Routinen helfen, wieder einen Rhythmus zu bekommen und produktiver zu werden und damit einfach zufriedener zu sein.
Ja, eine weitere Coping-Strategie, die jetzt besonders hilfreich ist, ist zum Beispiel auch die Planung. Plane jeden Tag aktiv und plane Aktivitäten ein, die dir Kraft geben. Also, was du jeden Tag tun kannst, damit es dir gut geht. Plane aber auch vor, wie du handelst, wenn du mal schlechte Laune hast.
Ja, es ist ja eigentlich auch nicht alles schlecht gerade. Also, die Gesamtsituation ist nicht schön, das ist klar. Aber es gibt immerhin noch Dinge, also viele Dinge, die positiv sind und für die wir dankbar sein können, auf die wir unseren Fokus legen können. Um diese Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, kannst du ein Positiv-Tagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch führen. Hier schreibst du jeden Tag ein paar Dinge auf, die schön waren oder für die du dankbar bist. Diese Methode ist übrigens auch durch wissenschaftliche Evidenz gestützt.
Oh ja, das kann richtig viel bewirken. Kenne ich auch von mir selbst. Ich finde es zum Beispiel schön, dass wir uns heute getroffen haben, um diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, mega.
Und bam, da ist sie, die perfekte Überleitung. Ja. Nämlich, FreundInnen sind super wichtig. Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen.
Auf jeden Fall.
Deswegen ist auch wichtig, Kontakt zu FreundInnen aufrechtzuerhalten, auch wenn es manchmal schwerfällt. Wenn ihr gerade denkt, dass ihr euch echt lange nicht gemeldet habt, dann tut es einfach mal. Die Person wird sich sicher freuen.
Also, ich habe mich mega gefreut, als du mich gefragt hast, ob ich nicht herkommen will. Nee, aber mal ernsthaft. Also schüttet euch einfach gegenseitig euer Herz aus, sprecht über eure Gedanken und Gefühle und unterstützt euch gegenseitig. Zeigt euch, dass ihr nicht allein seid. Gerade jetzt ist das besonders wichtig.
Ja, das waren jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge an Tipps. Und wenn das alles nicht hilft, dann holt euch bitte Unterstützung. Niedrigschwellige Angebote sind zum Beispiel Online-Angebote von Krankenkassen oder die Telefonseelsorge.
Also für die Online-Angebote könnt ihr einfach mal auf der Website eurer jeweiligen Krankenkasse schauen. Und die wichtigsten Telefonnummern sind zum Beispiel die 116, 117 oder für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer 0800 111 0 3 mal die 3.
Und die Telefonseelsorge erreicht ihr unter 0800 111 0 111.
Ja, vor allem Menschen mit psychischen Problemen sind ja aktuell sogar doppelt belastet. Also laut bundesweiten Zahlen der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung stieg die Nachfrage nach Therapien seit Beginn der Pandemie um 40%. Bei Kindern und Jugendtherapeutinnen sogar um 60%. Durch diesen Anstieg sind die sowieso schon knappen Therapieplätze noch begrenzter geworden und diese konnten im vergangenen Jahr nur teilweise in Präsenz stattfinden.
Richtig, dazu hat die Technikerkrankenkasse Zahlen veröffentlicht. In Niedersachsen zum Beispiel hat die Anzahl an Videopsychotherapiestunden während Covid einfach mal verzehnfacht. Im ersten Quartal 2020 wurden 1222 Therapiestunden abgerechnet, im zweiten waren es bereits 11.884. Bei einem Sprecher der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen lag in der Hochphase der Anteil an Online-Therapiestunden bei ungefähr der Hälfte.
Boah, oh Mann. In einem Online-Therapiegespräch geht aber auch einfach total viel verloren. Also online ist natürlich immer noch besser als gar keine Therapie. Diese Faktoren sorgen ja auch dafür, dass so ein Angebot weniger niedrigschwellig wird. Zumindest empfinde ich das so.
Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist nicht leicht, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Warteschlangen sind lang und die Frustration ist einfach groß. Aber trotzdem lohnt es sich, einen zu suchen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es euch über einen längeren Zeitraum nicht gut geht. Und zum Glück wird die Situation ja aktuell auch immer besser und wir können auf einen guten Sommer hoffen.
Ganz ehrlich, ich hoffe auch auf einen guten Herbst.
Ja, Feline, hast du sonst noch ein paar abschließende Worte?
Ja, Mann, also Corona ist für uns alle eine schwierige Zeit und Dinge, die uns widerstandsfähig gemacht haben, sind teilweise nicht mehr möglich. Aktives Coping ist wichtiger denn je und letztendlich sitzen wir aber doch alle im gleichen Boot.
Ja, und jetzt gerade ist es auf jeden Fall besonders wichtig, dass ihr Rücksicht auf euch nehmt und vor allem auf eure Liebsten.
Wir brauchen uns mehr denn je. Denkt dran, irgendwann kommt die Zeit, wo euer Coping sich nicht mehr auf Corona beziehen muss, sondern wir andere Herausforderungen bewältigen müssen.
Und wenn alles nichts hilft, Und denkt dran, Leute,
macht euch keinen Stress.